Dankeschön. Bin ich gut und laut und deutlich zu verstehen? Ich sehe die Hände nach oben gehen. Das ist ja schon mal ein Anfang. Ich freue mich, hier zu sein, freue mich über die Zeit des Lobpreises und besonders darüber, dass wir gemeinsam das Brot gebrochen haben, der Kern eigentlich dessen, was Christen tun, wenn sie zusammenkommen, um sich an das zu erinnern, was ihren Glauben im Kern ausmacht. Wir sind in einer Predigtreihe, Dinge, die Jesus nie gesagt hat. Es geht also darum, Missverständnisse über den christlichen Glauben, über das, was Jesus gesagt hat, auszuräumen. Und ihr habt dazu in den letzten Wochen schon eine ganze Reihe von Predigten mit spannenden Themen gehört. Ich schließe heute in gewisser Weise auch an einiges an, was Michael Becker letzte Woche gesagt hat, und die, die dabei waren, werden das vielleicht erkennen. Es ist ja nicht so einfach, das herauszufinden, was Jesus gesagt hat, oder sich immer so ganz sicher zu sein. Und ich dachte, wir fangen mal mit einem kleinen Quiz an. Ist nicht schwer, aber macht es vielleicht interessanter. Ich habe hier mal so drei Sachen mitgebracht, wo ihr mal überlegen könnt, ob Jesus das gesagt hat. Und natürlich gibt es dann auch eine Auflösung. Hat Jesus das gesagt? Der Pfad der Gerechten ist auf beiden Seiten gesäumt mit Freveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer. Gesegnet sei der, der die Armen der Barmherzigkeit und des guten Willens, die Schwachen durch das Tal der Dunkelheit geleitet, denn er ist der wahre Hüter seines Bruders und der Retter der verlorenen Kinder. Das klingt ziemlich gut, würde ich sagen, irgendwie so, auch ziemlich biblisch, aber die meisten gucken doch etwas skeptisch. Irgendwie ist ihnen das beim dreimaligen bis fünfmaligen Durchlesen der ganzen Bibel dann doch noch nicht so begegnet. Die ganz Schlauen wissen vielleicht auch, wo es herkommt, habe ich mir nicht selber ausgedacht. Es kommt hierher aus Pulp Fiction, der berühmte Film, mit dem Quentin Tarantino seinen Durchbruch hatte. Und diese beiden Killer, genau gesagt der Rechte, das ist der Schauspieler Samuel L. Jackson, der auch seinen Durchbruch mit diesem Film hatte, der hat diesen Vers immer auf den Lippen, wenn er gerade mal etwas vollzieht, was er zu seiner moralischen Rechtfertigung als göttliches Strafgericht betrachtet. Und die Versangabe dazu ist Hesekiel 25, Vers 17. Den Bibelvers gibt es auch, da steht aber etwas anderes. Nur ganz am Ende, das geht noch ein bisschen weiter, gibt es so eine leichte Berührung. Tarantino hat sich das wiederum auch nicht selbst ausgedacht, sondern hatte es aus einem anderen Film übernommen. Und insofern hat dieses Zitat große Berühmtheit erlangt. Ich habe im Internet gesehen, man kann sich auch T-Shirts damit bestellen. Hat Jesus das gesagt? Zweite Frage. Hier ist es Alf. Alles Gute kommt von oben. Hat Jesus das gesagt? Das ist jetzt schon ein bisschen trickiger. So hat Jesus das nicht gesagt. Er hat es auch selbst überhaupt nicht gesagt. Aber immerhin hat das einen besseren biblischen Bezug. Jakobus 1, Vers 17, darauf geht dieses Sprichwort zurück. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Das geht also auf dieses Bibelwort zurück, aber wir merken natürlich auch, so eine Verkürzung als Sprichwort ist nicht ganz unproblematisch, weil vielleicht rechts und links ein paar Dinge, die man dabei bedenken muss, und der Zusammenhang irgendwie wegfallen können. Nur noch ein Beispiel, bevor wir dann zu dem Vers kommen, über den wir heute sprechen wollen. Das ist leicht zu erkennen. Nehmen ist seliger denn geben. Dass Jesus das nicht gesagt hat, dürfte den meisten klar sein. Hier hat das mal eine kirchenkritische Gruppe mit diesem schönen Cartoon versehen. Wenn man nicht kirchenkritisch, sondern kapitalismuskritisch sein will, kann man es auch als Buch nachlesen. Nehmen ist seliger als geben. Es geht natürlich um das Wort geben ist seliger als nehmen. Jetzt dürft ihr euch wieder eure Meinung bilden, ob Jesus das denn gesagt hat. Und ja, sonst wäre es ja jetzt auch langweilig, wenn alles nicht stimmt. Ja, das hat Jesus gesagt. Es gibt dabei aber auch eine Besonderheit. Das finden wir nämlich in Apostelgeschichte 20, Vers 35, in der Abschiedsrede des Apostel Paulus an die Ältesten von Milet. Und da sagt er ihnen, und ihm geht es dabei überhaupt nicht ums Geld, sondern um eine Lebenshaltung, denkt immer an die Worte des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Das Interessante daran ist, wenn du jetzt deine Evangelien durchliest, von vorne bis hinten, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, wirst du das nirgendwo finden, dass Jesus das in den Evangelien gesagt hat. Das könnte also die Frage aufwerfen, ob der Apostel Paulus hier so eine Art Quentin Tarantino des Neuen Testamentes ist und sich auch einfach mal was ausgedacht hat. Aber wir wissen natürlich, und wir haben es vorhin beim Abendmahl auch gehört, es ist uns ja vorgelesen worden, dass Paulus auch selbst unmittelbar Offenbarungen von Gott empfangen hat, zum Beispiel die Worte über das Abendmahl. Aber so kompliziert muss man es vielleicht gar nicht machen. Zu der Zeit war das Neue Testament, waren die Evangelien zum größten Teil ja noch gar nicht geschrieben und viele Worte von Jesus sind auf unterschiedliche Weise überliefert worden und die Evangelien, insbesondere das Johannesevangelium am Schluss, sagen es ja auch, dass Jesus noch viel mehr getan und gesagt hat, was in den Evangelien nicht aufgeschrieben worden ist oder werden konnte. Und deswegen gibt uns Paulus hier noch einen kleinen Nachschlag mit diesem wichtigen Wort. Geben ist seliger als nehmen. Das hat Jesus gesagt. Ich habe euch etwas anderes heute mitgebracht. Auch so ein bekanntes Wort, ganz knapp und kurz. Liebe dich selbst. Und da ich es ja jetzt in dieser Predigtreihe mitbringe, Dinge, die Jesus nie gesagt hat, habe ich auch das Sternchen dran gemacht, hat Jesus nie gesagt. Das hat Jesus in der Tat nie gesagt, aber ich sehe jetzt bei euch, dass der eine oder andere sich fragt, aber irgendwie kommt es mir doch richtig vor, kommt es mir doch bekannt vor. Deswegen habe ich auch dazu geschrieben, oder vielleicht irgendwie doch. Und damit wollen wir uns heute ein bisschen beschäftigen, mit dieser Frage, was das bedeuten kann, liebe dich selbst, welches Missverständnis damit verbunden sein kann. Und was vielleicht das ist, was Jesus uns tatsächlich sagen wollte, als er über die Liebe zu sich selbst gesprochen hat. Das Missverständnis liegt ja auf der Hand. Das ist ein bisschen einfach, das passt gut in unsere Zeit. Das konnte man aber auch zu allen Zeiten sagen, weil irgendwie ist immer diese Zeit, wo Egoismus, ich zuerst, mir, meiner, ich, mir, irgendwie nahe liegt und deswegen die Versuchung, einen solchen Vers als Freibrief für Egoismus zu betrachten, relativ groß sein könnte. Vielleicht auch als Einladung zu einer nicht enden wollenden Beschäftigung mit sich selbst, die sich gar nicht immer als Egoismus anfühlen muss, sondern auch als Selbstzerfleischung, Kreisen um sich selbst, als nicht weiterkommen über sich selbst hinaus. All das wären sicherlich Missverständnisse der befreienden Botschaft, die Jesus gebracht hat. Und deswegen lesen wir das jetzt mal im Original nach, wie Jesus das gesagt hat. Es gibt mehrere Berichte darüber. Ich habe euch hier den Bericht, den frühesten Bericht aus dem Markus-Evangelium mitgebracht. Markus 12, ab Vers 28. Das steht im Zusammenhang einer ganzen Serie von Gesprächen, die Jesus geführt hat. Und jetzt geht es hier weiter. Und einer der Schriftgelehrten, der gehört hatte, wie sie miteinander stritten, trat hinzu. Und da er wusste, dass er, Jesus, ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete ihm, das erste ist, höre Israel. Der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Das zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Recht, Lehrer, du hast nach der Wahrheit geredet, denn er, also Gott, ist einer und es ist kein anderer außer ihm. Und ihn zu lieben aus ganzem Herzen und aus ganzem Verständnis und aus ganzer Seele und aus ganzer Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist viel mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und als Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und es wagte niemand mehr, ihn zu befragen. Ein berühmtes Gespräch und ich glaube auch die mit bekanntesten Verse im Neuen Testament. Ich habe das heute auch deswegen ausgesucht, weil heute im evangelischen Kirchenjahr ein ganz besonderer Sonntag ist, nämlich der Israel-Sonntag. Also ein Sonntag, an dem die Christen aufgerufen werden, sich nochmal in besonderer Weise über die tiefe Verbindung klar zu werden, die wir als Christen mit dem Volk Israel und mit dem jüdischen Glauben haben. Und dass das jetzt gerade in unserer Zeit und in unserer Weltsituation nochmal eine besondere Bedeutung hat, das muss ich hier ja nicht erklären. Und insofern ist es vielleicht gut, diesem Gespräch auch mal mit diesen Augen zu lauschen, des Gesprächs zwischen Juden und Christen über das, was sie im Glauben miteinander verbindet. Ich habe vor einigen Wochen zufällig in so einer von diesen Bücherkisten, die es ja überall gibt, oder Schränke, Körbe, wo man sich einfach ein Buch mitnehmen kann, ein Buch gefunden, ein ganz altes, schon über 40 Jahre alt, gibt es auch nur noch antiquarisch, von Pinchas Lapide. Er predigte in ihren Synagogen. Jüdische Evangelienausleger. Pinchas Lapide ist 1997 gestorben, 1922 geboren. Er hat als Jude, der in Wien geboren worden ist, in seiner Kindheit den ganzen Antisemitismus im damaligen Deutschland und im damaligen Österreich erlebt und erlitten. Er ist in der Zeit des Holocaust nach Israel geflohen, hat dort eine längere Zeit gelebt und ist dann mit seiner Frau zurückgekommen nach Deutschland und hat als Jude sich mit der Auslegung des Neuen Testamentes beschäftigt und einen sehr wichtigen Beitrag zum jüdisch-christlichen Dialog und auch zur Versöhnung geleistet. Auch seine Rückkehr nach Deutschland hat er schon als einen Beitrag und als Ausdruck dieser Versöhnungsbereitschaft verstanden. Und er liest diese Geschichten, die Berichte der Evangelien mit den Augen des jüdischen Glaubens und vor dem Hintergrund auch der jüdischen Kultur. Und er hat darin zahlreiche Nachfolger gefunden. Und ich bin sicher, viele von euch haben auch schon solche Bücher gelesen, die uns helfen, die Bibeltexte nochmal ganz neu zu verstehen, zu durchdringen, wenn wir sie vor dem Hintergrund dessen lesen, was die damalige Kultur, was der jüdische Glaube auch bedeutet und was natürlich für vieles der Ausgangspunkt ist. Pinchas Lapide weist uns vor allen Dingen darauf hin, dass dieses Gespräch, dem wir gerade gelauscht haben, zwischen diesem Schriftgelehrten und Jesus ein Gespräch ist, das von tiefstem gegenseitigem Respekt und gegenseitiger Achtung geprägt ist. Da heißt es am Anfang, wie sie miteinander stritten. Aber das dürfen wir nicht falsch verstehen. Das waren Lehrgespräche. Das war so üblich, dass man sich austauschte über die Auslegung der Heiligen Schrift und dabei unterschiedliche Positionen miteinander abglich und ganz offen dafür war, dass man die Dinge anders und doch auch richtig sehen kann. Ein berühmtes Wort, das er hier zitiert, ist, dass die alten Rabbiner gesagt haben, jedes Wort der Schrift hat 70 gültige Auslegungen. und sie stehen alle gleichberechtigt und gleichgeliebt vor Gott. Ich glaube, viele von euch, die schon länger im christlichen Glauben unterwegs sind, können auch was davon erzählen, wie viele Auslegungsmöglichkeiten, wie viele richtige Gedanken es alleine zu einem einzigen Bibelvers geben kann. Und diese beiden hier, der Schriftgelehrte und der Rabbiner, der Rabbi Jesus, der er ja war, tauschen sich aus über das, was ihren Glauben im Kern ausmacht, und sie entdecken dabei eine ganz große Übereinstimmung miteinander. Es ist eigentlich gar kein Streit. Der Rabbi wiederholt nochmal das, was Jesus auch schon gesagt hat, und Jesus bestätigt ihm nochmal, dass er damit auf dem richtigen Weg ist. Fragen und Antworten. In unserer Zeit ist es manchmal sehr schwer, über den Glauben zu reden. Es ist in unserer Kultur, in dieser westlich-liberalen Kultur, manchmal irgendwie schambehaftet. Du kannst über alles mit den Leuten reden, auch über dein Intimleben, aber über den Glauben, das finden die meisten Leute zu persönlich. Schade. Das war damals ganz anders. Es ist auch in der muslimischen Kultur ganz anders. Und einige meiner besten und respektvollsten und ausführlichsten Gespräche über den Glauben habe ich mit Menschen geführt, die Muslime sind und denen man vielleicht irgendwo begegnet und wo man dann immer verblüfft ist, wie schnell man da und wie gut man da ins Gespräch kommt. Im Gespräch sein über den Glauben eine ein bisschen vergessene Tugend, ein vergessener Reichtum in unserer Kultur. Und worüber reden die beiden miteinander? Sie reden über das erste Gebot. An anderen Stellen heißt es das höchste Gebot. Und dabei geht es nicht so sehr um die Frage, welches Gebot ist das erste in so einer Reihenfolge und die anderen sind weniger wichtig. Das merkt man ja auch ganz schnell. Es geht um etwas, was Pinchas Lapide nennt, die Mitte der Schrift, das Leitmotiv, das, was alles andere durchzieht und prägt. Und das war schon damals eine ganz spannende Frage, die immer wieder aufgeworfen wurde. Was ist denn von all den Geboten das Zentrale, das Wichtigste, das, wo ich weiß, wenn ich das schon mal halte, dann bin ich im Prinzip auf der richtigen Spur? Und es gab bei den vielen Schriftgelehrten und Rabbis im Laufe der Geschichte des Judentums darauf ganz unterschiedliche Antworten. Und du kannst dich ja auch mal fragen, wenn dich das einer fragt, in der S-Bahn, im Taxi, am Arbeitsplatz, was ist denn für dich das Wichtigste an deinem Glauben? Und ich lese euch mal so ein paar Antworten vor, die darauf gegeben wurden von verschiedenen Rabbis, die Pinchas Lapide hier in seinem Buch zusammengetragen hat. Zum Beispiel heißt es von Hillel, das ist ein Rabbi, von dem manche meinen, dass Jesus dem noch zugehört hat, als er zum Beispiel damals im Tempel saß als 12-Jähriger und den Schriftgelehrten Fragen stellte. Und er wurde von einem Heiden gefragt, ob er ihm die ganze Gotteslehre beibringen könnte, während er auf einem Fuße stehe. Also das ist natürlich bei unterschiedlichen Menschen unterschiedlich lang, wie lange man auf einem Bein stehen kann, aber es ist eine begrenzte Zeit. Und Rabbi Hillel hat darauf geantwortet, was dir unlieb ist, das tue auch deinem Nächsten nicht an. Das ist die ganze Tora, der Rest ist Auslegung, nun geh und lerne. Das kennen wir auch aus dem Munde von Jesus mit der goldenen Regel, die für die Pfadfinder hier bei uns und an anderen Orten für die Royal Rangers eine zentrale Rolle spielt. Ulf kann es euch nachher nochmal in der Royal Ranger Version aufsagen. Rabbi Eliasas von Modi'in sagt, gehorche dem Gotteswort. Das ist die Hauptregel, die in der die ganze Tora enthalten ist. Ein anderer Rabbi sagt seinen Schülern hingegen, interessant, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das ist die umfassende Hauptregel der Tora. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da sind wir ja schon ganz dicht bei dem, was Jesus hier sagt. Und das, was Jesus antwortet, war keine an sich neue Sache. Das war keine Antwort, auch nicht in dieser Gesamtversion, die Jesus bringt, die es nicht schon gab zur damaligen Zeit. Jesus bestätigt das als seine Auffassung. Und es gibt eine andere Geschichte im Lukas-Evangelium, in Lukas 10, ganz ähnlich, wo dann nachher vom barmherzigen Samariter berichtet wird. Und dort ist es so, dass nicht Jesus das sagt, sondern von vornherein der Schriftgelehrte, der Jesus fragt. Da sagt Jesus nämlich, der Schriftgelehrte will wissen, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen. In Klammern hat letzte Woche Michael Becker darüber gesprochen. Und Jesus sagt zu ihm, ja, was ist denn das Gebot, was steht im Gesetz? Und der Schriftgelehrte antwortet ihm genau mit diesem Doppelgebot der Liebe, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und diese Wahrheit, dass in gewisser Hinsicht das Gesetz in diesem Wort zusammengefasst ist, bestätigt auch das Neue Testament an vielen anderen Stellen im Römerbrief, Kapitel 13, Vers 8 bis 10. Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Das ganze Gesetz, auch in Galater 5, Vers 14, ist in einem Wort zusammengefasst, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Heißt das, dass wir sonst gar keine anderen Regeln für unser Leben brauchen und hier alle Predigten sparen können mit den ganzen Tipps und Hinweisen, wie man im Glauben wachsen kann und wie man mit seinen Nächsten umgeht? Wahrscheinlich nicht, weil es irgendwie erklärt werden muss, was das bedeutet. Ich habe es mal von Nicky Gamble, dem Vater der Alpha-Kurse, gelesen, glaube ich, in einem seiner Bücher, dass er gesagt hat, das ist wie mit der Straßenverkehrsordnung. Du könntest sagen, die Straßenverkehrsordnung bedeutet, fahre zu jedem Zeitpunkt so, dass es sicher ist und dass du genügend Rücksicht auf andere nimmst und dich selbst und andere nicht gefährdest. Irgendwo steht das, glaube ich, auch in der Straßenverkehrsordnung drin. Und Paragraph 1, Absatz 1. Es ist immer gut, wenn man Juristen dabei hat. Genau, das ist Paragraph 1. Und man könnte ja sagen, gut, Ende. Mehr brauchen wir doch gar nicht. Wenn sich alle daran halten, das ganze Gedöns dahinter. Trotzdem ist es nicht ganz verkehrt. Also ich möchte jetzt hier nicht jeden einzelnen Paragraphen der Straßenverkehrsordnung verteidigen. Da gibt es vielleicht auch manche, über die man kritisch reden könnte. Aber es ist natürlich trotzdem ganz gut, dass es noch ein bisschen genauer erklärt ist, wie ich das denn dann auch mache, weil mir das hilft. Also dieses zentrale Gebot der Liebe hebt nicht die anderen Gebote in ihrer Bedeutung auf, aber es erfüllt sie von innen und es hilft dabei, sie richtig und tief genug zu verstehen. Besonders schön sagt das Kolosser 3, Vers 14, übrigens Debras und mein Trauvers, die Liebe ist das Band der Vollkommenheit. Und hier geht es um diese Vollkommenheit, die in der vollkommenen Anwendung dessen steht, was Gott von uns möchte, was er sich für uns wünscht, für ein glückliches Leben. Und dabei geht es im Kern um dieses Gebot der Liebe. Falls ihr Lust habt, ich habe hier noch ein paar andere Antworten von anderen Rabbis. Zum Beispiel einer sagt, ist auch ganz interessant, an dem Tage, da Gott den Menschen schuf, machte er ihn in seinem Bilde. Das ist die größte Hauptregel. Da muss man schon ein bisschen länger drüber nachdenken. Aber hier sagt einer, wenn du verstehst, was das bedeutet, dass Gott dich in seinem Bild gemacht hat, dann hast du eigentlich auch schon das ganze Gesetz verstanden. Und ein anderer sagt einen Vers aus den Sprüchen als Antwort auf diese Frage. In allen deinen Wegen erkenne ihn, so wird er dich recht führen. Auch ein ganz tiefer Gedanke. Aber Jesus hat hier diese Antwort für uns, dieses Doppelgebot der Liebe, und wir werden vielleicht in der Zeit, die uns noch bleibt, noch ein bisschen tiefer verstehen, warum das auch mit dem Wesen und mit dem Werk von Jesus in ganz besonderer Weise in Verbindung steht. Und es ist das neue, alte Gebot. Es ist das, was von Anfang war, wie der erste Johannesbrief sagt, es ist das, von dem Jesus seinen Jüngern in Johannes 13 sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Aber er will damit nicht sagen, dass er das gerade jetzt in dem Moment neu erfunden hat, sondern dass es das eine ist, was immer schon ewig gültig war, was sich aber immer neu in meinem Leben verwirklichen muss. Und es ist auch dieses eine Gebot, das Christen und Juden tief miteinander verbindet. Euch ist aufgefallen, als Jesus das dem Schriftgelehrten sagt, fängt er nicht gleich damit an zu sagen, liebe Gott und liebe deinen Nächsten, sondern er fängt erstmal an damit zu sagen, das Höchste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein einiger Gott. Und da zitiert Jesus das große Glaubensbekenntnis des jüdischen Glaubens, das höre Israel aus 5. Mose Kapitel 6. Und das ist ein Vers, den jedes jüdische Kind, das im Glauben erzogen wird, schon im Alter von 4 Jahren auf dem Schoß der Eltern als allerersten Vers lernt. Es ist auch das, was an die Türen gebunden wird. Es ist der Kern des Bekenntnisses des Volkes Israel, der Glaube an den einen Gott. Und es ist nicht umsonst, dass Jesus das hier an den Anfang stellt. Dass er das zuerst einmal sagt, dass es um dieses Bekenntnis zu dem einen Gott geht. Und bei dem einen Gott geht es gar nicht nur um die Zahl, dass es eben nur einer ist und nicht 2, 5, 7 oder ganz viele wie bei den Griechen damals, sondern um die Einzigartigkeit und umspannende Wirklichkeit dieses einen Gottes. Und dieser Gedanke, sagen die Rabbis, ist auch deswegen so wichtig, weil es, wenn es nur diesen einen Gott gibt, dann leitet sich daraus eben ab, dass es auch nur eine Welt gibt. Sogar nur ein Weltall, da steckt dieses Wort ja schon drin. Und Universum ist ein anderes Wort dafür und da steckt dieses Wort eins auch mit drin. Aber nicht nur eine Welt, wir leben alle in einer Welt, nicht in der ersten, zweiten, dritten Welt oder in deiner gentrifizierten oder sonst wie abgespaltenen Welt. Wir leben in einer Welt und in dieser einen Welt gibt es auch nur eine Menschheit. Und die Rabbis sagen, weil es nur einen Gott gibt, hat er am Anfang auch nur einen Menschen geschaffen, Adam. Warum? Warum nur einen Menschen? Weil damit klar ist, dass alle von diesem einen Menschen kommen und keiner adliger, höher, besser ist als der andere, weil ja alle von diesem einen Menschen und am Ende von diesem einen Gott kommen. Und deswegen steckt in diesem Bekenntnis zu diesem einen Gott auch ganz tief das Bewusstsein drin für Gleichberechtigung, für gleiche Mitwirkung, für Demokratie, für eine universale Geltung auch von menschlichen Rechten. Und das ist ja auch ein hochspannendes Thema für uns heute in der Welt, in der wir leben. Und das führt schon dazu, dass man drüber nachdenken und sich vielleicht doch auch ein bisschen dafür begeistern, ein bisschen darein verlieben kann, dass es diesen Gott gibt. Und dazu möchte uns Jesus hier einladen. Dieses Wort, dieses höre Israel, hat in der ursprünglichen Fassung 3 Teile und die jüdischen Gelehrten haben gesagt, es sind 3 Teile. Es fängt an mit dem höre Israel, was habt ihr gehört, mit der Vergangenheit. Es hat mit der Gegenwart zu tun und er ist alleinzig auch bis in die Zukunft. Das gilt schon immer und für immer. Und Christen antworten darauf mit dem, was sie im Hebräerbrief lesen können. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und für diesen Gott sich zu begeistern, ihn zu lieben, bedeutet eben mehr als nur zu sagen, ja, ich denke schon, dass es da irgendein höheres Wesen gibt. Es bedeutet, sich dafür zu öffnen, sich auf diese Realität einzulassen und dann, wie es eben in dem Gebot heißt, mit Herz, Seele, Verstand und Kraft. Die meisten tun sich mit dem Verstand am schwersten. Viele Menschen, die nicht an Gott glauben, gehen davon aus, dass sie es schon aus rein Verstandesgründen ja gar nicht tun können. Und viele Christen, die glauben, denken trotzdem irgendwie, dass sie ihren Verstand halt aber ein bisschen ausgeschaltet lassen müssen und dass es vielleicht auch irgendwie gefährlich ist, sich zu sehr auf diese verstandesmäßigen Fragen einzulassen, weil das den Glauben in Gefahr bringen könnte eine ganz falsche und auch gefährliche Spur. Nichts ist intellektuell, verstandesmäßig so gut durchdrungen, begründet wie der Glaube an diesen einen Gott über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg bis in die moderne Philosophie. Das heißt nicht, dass es zwingend ist, verstandesmäßig an Gott zu glauben. Das heißt aber, dass es dafür gute und tiefe Gründe gibt. Und es lohnt sich vielleicht, das auch stärker zu betonen. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil, zu dieses Doppelgebotes, zum zweiten Teil, der von der Liebe zum Nächsten handelt. Der Weg führt über den Nächsten. Das stammt auch hier aus diesem Buch. Und die jüdischen Gelehrten haben das auch damit begründet, dass sie nochmal nachgeschaut haben, wo das denn im Alten Testament tatsächlich steht. Denn das Besondere ist ja hier, dass Jesus wörtlich das Alte Testament zitiert, er macht also nicht den Tarantino, aber er fügt zwei Dinge zusammen, die an ganz unterschiedlichen Stellen in den fünf Büchern Mose stehen. Einmal im dritten Buch Mose und einmal im fünften Buch Mose. Und im dritten Buch Mose ist das Gebot der Nächstenliebe enthalten. Und erst im fünften Buch Mose, in 5. Mose 6, kommt dieses Höre Israel und kommt das mit dem Lieben, mit der Liebe zu Gott. Und daraus haben die jüdischen Gelehrten geschlossen, dass das mit der Liebe zum Nächsten irgendwie der Weg ist, der auch zur Liebe zu Gott führt. Du kannst Gott nicht lieben, wenn du nicht den Weg über deinen Nächsten gehst. Diese beiden Gebote sind eins, aber wenn wir über die Reihenfolge nachdenken, dann sagt uns das Alte wie das Neue Testament, dass es da nicht ohne die Liebe zum Nächsten geht. Und am schärfsten bringt es vielleicht im Neuen Testament der erste Johannesbrief zum Ausdruck in 1. Johannes 2, Vers 7. Wenn du deinen Bruder hast, den du siehst, kannst du nicht sagen, dass du Gott liebst, den du nicht siehst. Klingt vielleicht in der Form für uns erstmal gar nicht so logisch, aber im Kern geht es darum, dass diese beiden Dinge nicht nur zusammen ein Gebot sind, sondern dass das eine ohne das andere nicht geht. Und dann natürlich die große Frage, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Hier in dem Buch wird berichtet, dass Martin Buber, ein anderer wichtiger jüdischer Gelehrter, der auch die Bibel, das Alte Testament, neu übersetzt hat, einen Vortrag hielt über dieses Thema Nächstenliebe. Und nachher kam eine Frau zu ihm und sagte zu ihm, ja, aber ich liebe mich selbst nicht, wie soll ich da meinen Nächsten lieben? Jetzt war Martin Buber gerade mit der Übersetzung beschäftigt, hat das besprochen mit seinem Kollegen, mit dem er das gemeinsam gemacht hat. Und die beiden sind dann zu dem Ergebnis gekommen, das folgendermaßen zu übersetzen, nämlich zu sagen, liebe deinen Nächsten, er ist wie du. Liebe deinen Nächsten, er ist wie du. Und ich lese euch einmal vor, was Martin Buber damit gemeint hat. Und es hilft uns vielleicht auch, die Bedeutung dieses wie dich selbst noch mal ein bisschen tiefer zu verstehen. Hier heißt es, hiermit wird ausgesagt, dass dein Mitmensch, was immer auch der Augenschein sein mag, genauso schwach, gebrechlich, hinfällig und den Ängsten ausgesetzt ist wie du selbst. Dieses Sein wie du entwaffnet also jedwede Angst, die du vor deinem Nächsten haben könntest. Wenn der Angst der Boden entzogen wird, wird auch der Hass, der fast immer einer unterschwelligen Angst entspringt, gegenstandslos und hinfällig. Und sobald Angst und Hass verschwinden, öffnen sich die Tore des Herzens für die unbehinderte, freie Nächstenliebe. Und Pinchas Lapide hat hier auch noch ein Zitat von den Mystikern der mittelalterlichen Kabbala, also auch aus dem jüdischen Glauben, die pflegten zu sagen, der Nächste ist immer ein Stück von dir. In jedem Mitmensch steckst du selbst keimhaft drin. Nichtliebe zum Nächsten rächt sich daher am eigenen Ego, das aufschreit zum Himmel gegen den Masochismus der Lieblosigkeit. Denn jeder Hass ist zutiefst gesehen Selbsthass. Jeder Liebeserweis ist eigentlich ein Dienst am Ich. Nächstenliebe ist daher eigentlich nichts anderes als erleuchteter Egoismus, der das Gefängnis der eigenen Haut zu sprengen vermag. Das hilft schon mal weiter, wenn das so einsickern würde in mich jeden Tag bei den vielen Begegnungen, die ich mit anderen Menschen habe. Liebe deinen Nächsten, er ist wie du. Und hilft mir nochmal ein bisschen anderen Blick auf diesen manchmal schon mir zu bekannten Bibelvers zu gewinnen. Aber das andere steckt natürlich auch drin, dass die Voraussetzung der Selbstannahme da ist. Deswegen darf man das schon so sagen, ne? Liebe dich auch selbst. Da würde ich jetzt gar nicht hier jemand rausschicken wollen mit dem Gefühl, ich hätte gesagt, das stimme nicht oder das hätte Jesus so nicht gemeint. Selbstannahme gehört schon dazu. Bin ich als Lapide, drückt das hier so aus: Sich selbst annehmen heißt Ja zu sich sagen, obwohl man so ist, wie man ist und wie man selbst oft gar nicht sein möchte. Sein Versagen eingestehen und dennoch weder in Schuldgefühlen noch in Selbstmitleid ertrinken. Seine Körpergestalt und seine Anlagen ertragen und von dem heldenhaften Wunschbild Abschied nehmen, das man von sich selbst entworfen hat. Die Richtung und Grenzen der eigenen Begabung erkennen und nichts Unmögliches von sich verlangen. Denn Selbstüberforderung kann rasch in Selbstverachtung münden, die im Selbsthass endet, der alles Lieben verlernt. Es ist ein großes Thema, über das Jesus und der Schriftgelehrte damals gesprochen haben. Und es ist in der Tat so etwas wie die Mitte beider Testamente, des Alten wie auch des Neuen Testamentes. Und so viel kann man da jetzt gar nicht hinzufügen. Ich will nur noch einen Gedanken sagen zu dem Schluss. Und der führt uns auch noch mal ein bisschen auf das Terrain dessen, was Jesus denn in seinem besonderen Dienst gebracht hat. Jesus sagt am Schluss zu diesem Schriftgelehrten: Das ist alles richtig, was du gesagt hast. Du bist nicht weit entfernt vom Reich Gottes. Und damit meint Jesus nicht irgendeinen fernen Himmel, sondern das Reich Gottes, der den Himmel auf Erden, den Jesus selbst durch sein Kommen gebracht hat. Du bist nicht weit entfernt davon. Und dann kommt so ein Nachsatz, und niemand wagte ihm mehr eine Frage zu stellen. Und damit klingt das Ganze so mit so einer Offenheit aus, dass man sich fragt, wie ist es denn jetzt weitergegangen? Blieb er denn immer nicht weit entfernt oder kam er auch an in dem Reich Gottes, das Jesus bringen wollte? Und das führt uns zu dem, was Jesus durch seinen Dienst zum Ausdruck gebracht hat. Dass wir nämlich auch das, und da bin ich jetzt wieder bei Michael Becker letzte Woche, was hier uns nahegelegt wird, Gott und den Nächsten zu lieben, von uns aus ja gar nicht können. Egal wie oft wir es versuchen. Vielleicht manchmal, aber viel zu oft auch nicht, weil es unserem Wesen gar nicht zu entsprechen scheint. Und auch deswegen ist das mit dieser Reihenfolge so wichtig. Deswegen fängt Jesus an mit diesem Höre Israel, mit dem, was Gott ist und was Gott tut. Und der erste Johannesbrief, den wir jetzt ja schon mehrfach hier gehört haben, sagt ja in 1. Johannes 4 dieses ganz wichtige Wort: Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt hätten, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gegeben hat als Sühnung für unsere Schuld. Das ist das, was das Kommen von Jesus bedeutet hat. All das, was ich an Liebe aufbringen kann zu Gott, zu meinem Nächsten, kann sich im Tiefsten nicht aus meiner Anstrengung speisen, sondern daraus, dass ich mich von dieser Liebe Gottes erreichen lasse. Und dieses Ausstrecken Gottes zu uns mit seiner Liebe ist der Kern dessen, was Jesus auf diese Welt gebracht hat. Manche sagen, dieses Doppelgebot der Liebe ist wie die beiden Tafeln des Alten Testamentes, die, auf denen die 10 Gebote aufgeschrieben waren. Auf der einen Tafel alles, was Liebe zu Gott bedeutet in diesen 10 Geboten, auf der anderen Seite alles, was Liebe zu den Menschen bedeutet. Pinchas Lapide sagt, vielleicht kann das Kreuz uns auch an dieses Doppelgebot erinnern, weil es da diese 2 Balken gibt, die im Tiefsten deutlich machen, was Gott mit uns vorhat und die auch deutlich machen in unserem christlichen Verständnis, was Jesus bedeutet hat. Es gibt diesen senkrechten Balken, der für die Liebe Gottes zu uns steht, und es gibt diesen Querbalken, der für die Liebe untereinander steht. Und das trifft sich am Kreuz in dieser einen Person von Jesus Christus. Und deswegen hat er dieses Doppelgebot der Liebe nicht nur gepredigt, nicht nur erklärt, in schönen, schönen Lehrgesprächen erläutert, sondern mit seinem ganzen Leben und mit seinem ganzen Dienst zum Ausdruck gebracht. Und deswegen glaube ich so gerne an diesen Jesus Christus und möchte mich von seiner Zuwendung, von seiner Liebe selbst in das verändern lassen, worüber die beiden damals miteinander gesprochen haben. Und damals, als diese Geschichte stattfand, wagte dann keiner mehr weiter zu fragen. Und das war sehr, sehr schade. Und manchmal spricht uns was an, wir hören es und wir fragen nicht weiter, weil wir uns vielleicht nicht trauen, weil es uns unangenehm ist, vielleicht auch einfach nur, weil wir zu abgelenkt sind und andere Dinge im Moment wichtiger erscheinen. Und deswegen ist jeder Gottesdienst, auch diese Predigt, nicht der Versuch, die alle Fragen zu beantworten, sondern die Einladung dazu, doch weiter zu fragen. Und das Team kann jetzt nach vorne kommen, nimmt uns nochmal mit in eine Zeit des Lobpreises, die Gelegenheit gibt, das ein bisschen für sich zu reflektieren. Und ich mache uns allen Mut, weiter zu fragen, diesen Gedanken weiter nachzugehen. Und hier sind auch nach dem Gottesdienst noch Menschen da, mit denen du weiter im Gespräch gehen kannst über die Frage, wo du stehst auf diesem Weg zu diesem Reich Gottes, von dem Jesus gesprochen hat, zu diesem Himmel auf Erden, wie nah oder weit entfernt du davon bist und was der nächste Schritt für uns gemeinsam sein könnte. Amen. Dankeschön.